Stellt euch vor, ihr habt Geburtstag und ihr habt eine Gruppe von Leuten eingeladen, ihr habt Gäste eingeladen und die kommen dann auch so nach und nach herein und begrüßen das Geburtstagskind und wünschen alles Gute und die Stimmung ist gut, die Leute sind alle da und dann fangen plötzlich an die Gäste sich untereinander Geschenke zu geben. Das ist ein bisschen eigenartig, ne? Ein bisschen eigenartig find ich das schon. Haben wir da was verkehrt verstanden? Am Weihnachtsfest feiern wir doch eigentlich, dass Gott in Jesus als Mensch geboren wurde. Die Hauptperson des Festes, das Geburtstagskind, ist und bleibt Jesus. Ist auch so, ne? Es gibt ja immer wieder besondere Anlässe, bei denen man sich Freude bereiten kann, indem man sich gegenseitig beschenkt. Das kann immer, gibt gute Anlässe dazu. Aber ich denke, es lohnt sich schon, unsere Weihnachtstradition einmal kritisch zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Das möchte ich heute mal mit euch tun und dann sehen, was das Wort Gottes dazu sagt. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Report, den ich gefunden habe im Internet. Deutsche geben immer mehr Geld für Weihnachtsgeschenke aus. Im vergangenen Jahr, das ist also ein Report aus 2020, im vergangenen Jahr 2020 gaben die Deutschen 100 Milliarden Euro für Geschenke aus. Muss man erstmal sacken lassen. 100 Milliarden Euro. Dieses Jahr war es durch Corona, also das stammt aus der Corona-Zeit, war es gar nicht so leicht, alle gewünschten Besorgungen zu erledigen. Materialengpässe, Lieferverzögerungen und Corona-Beschränkungen machten es den Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmännern in diesem Jahr schwer. Trotz der Widrigkeiten steigen die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr wohl erneut. Laut Statistik gaben die Deutschen vor 10 Jahren, also 20, das war jetzt von 20 zurückgerechnet, 2010, vor 10 Jahren noch rund 340 Euro pro Kopf für Geschenke aus. 2016 waren es schon 477 Euro. Und in diesem Jahr, also 2020, wohl über 520 Euro pro Kopf. Wir können ja mal ein kleines Rechenexempel machen. Wie viel sind wir ungefähr heute hier? 20, etwas über 20, 25. Und es wird vielleicht ein bisschen gestiegen sein. Also zusammen käme locker eine Summe von ungefähr 10.000 Euro zusammen, die wir heute Morgen für Geschenke ausgeben würden. Viel an Weihnachten auszugeben, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Geschenke dadurch besser werden. Viele Geschenke werden nach den Feiertagen umgetauscht. Kennt ihr doch, ne? Wer hat noch kein Weihnachtsgeschenk umgetauscht? Kennt man irgendwie, ne? Passt nicht, Farbe ist nicht richtig oder wie auch immer. Andere Geschenke landen einfach in der Schublade oder sogar im Müll. Bis zu einem Drittel der Geschenke werden nicht mehr benutzt. Hier geht tatsächlich etwas verloren, weil das sind ja Sachen wie Pullover oder Tassen, die hergestellt worden sind. Da ist Energie reingeflossen und am Ende benutzt es keiner. Wer sagt das? Sagt Achim Wambach, Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Also schon ein Fachmann, ne? Müssen wir mal sacken lassen. Oder einfach mal nachdenken. Habt ihr auch so ein paar Geschenke irgendwo in der untersten Schublade irgendwann mal geschenkt bekommen? Und keiner denkt mehr daran. Wenn wir diese Fakten hören, sollten wir uns dann nicht einfach mal fragen, warum machen wir uns so viel Mühe und Stress mit den Geschenken? Habt ihr eure Geschenke schon alle gekauft? Wer muss noch? Oh ja, einige müssen noch, okay. Warum macht man das? Ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Weil man das so macht zu Weihnachten und wir uns verpflichtet fühlen. Ne? Ist auch so. Oder weil wir nicht ohne Gegengeschenk dastehen wollen, wenn wir beschenkt werden. Dieses Jahr schenken wir uns nichts, ne? Kennt ihr, ne? Und dann holt der eine was raus, der andere holt was raus. Oder auch eine Möglichkeit, weil wir jemand einfach eine Freude machen wollen. Dann taucht die Frage auf, welche Geschenke machen denn so richtig Freude? Ein wesentlicher Grund zur Freude liegt darin, dass ein persönlicher Bezug da ist. Und wenn dann noch erkennbar ist, dass der Schenker persönlich Zeit, Mühe, Kreativität, natürlich auch Finanzen geopfert hat, um den Beschenkten echte Freude zu bereiten, dann bekommt ein Geschenk schon einen besonderen Wert. Mir fiel bei der Vorbereitung so ein, als bevor wir verheiratet waren, meine Frau sitzt da hinten ja, da war sie in England und ich war in Lübeck. Ist auch nicht so schön, ne? So auf Distanz. Und irgendwann war Gelegenheit, Geschenke zu machen. Damals war ich knapp bei Kasse, war Zivildienstleistender. Und da habe ich mir was Persönliches ausgedacht. Habe da was zusammengebastelt mit ganz viel Liebe. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ein schönes Mobili habe ich ihr gebastelt. Und habe das dann nach England geschickt. Also persönlich, um dem anderen Freude zu machen. Im oberen Bereich der Werteskala der Gaben befinden sich die Geschenke, bei denen man sich selbst oder etwas von sich selbst verschenkt. Stimmt das? Das klingt auf den ersten Blick überzogen und anspruchsvoll, aber wenn wir daran denken, wie das ist, wenn man verliebt ist, dann wird das plötzlich wieder sehr griffig, ne? Wer war schon mal verliebt? Und was habt ihr zu alles, was du haben willst, kriegst du von mir, ne? Ich gebe mich dir hin. Stimmt's? Ich möchte euch mit hineinnehmen ins Wort Gottes, da gibt es nämlich ein ganz interessantes Beispiel im Alten Testament. Das Schenken auf dem Prüfstand ist also jetzt so das Thema. Und da finden wir im 5. Mose eine interessante Begebenheit. Durch unglückliche Umstände, das kann ja jedem mal passieren, konnte es passieren, dass jemand in Schulden geriet. Und es gab keine realistische Aussicht für den Betreffenden, seine Schulden zu begleichen. Kommt ja vor, ne? Keine Chance, wie auch immer. Für diese Misere gab es die Möglichkeit, sich für 6 Jahre als Sklave anzubieten, um durch entsprechende Arbeitsdienste seine Schulden abzuarbeiten. Hört sich erstmal sehr ungemütlich an, ne? Altes Testament. Also wir lesen das mal gemeinsam. Wenn jemand aus Israel, dein Bruder oder deine Schwester, sich als Sklave oder Sklavin an dich verkauft, dann soll der Betreffende dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr musst du ihn wieder freigeben. Schicke ihn aber nicht mit leeren Händen weg, sondern gib ihm reichlich von dem, was der Herr dir geschenkt hat. Schafe und Ziegen, Korn und Wein. Und denke daran, dass ihr alle in Ägypten Sklaven gewesen seid und dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Deshalb gebe ich euch dieses Gebot. Und jetzt geht's weiter. Wenn es aber deinem Sklaven bei dir gefällt, wenn er dich und deine Familie lieb gewonnen hat und erklärt, dass er bei dir bleiben will, dann nimm eine Ahle, also ein Friem oder eine Ahle, und bohre sie durch sein Ohr in die Haustür. Dann ist er für immer dein Sklave. Entsprechend verfährst du mit deiner Sklavin. Musst du ihn aber freigeben, weil die Zeit abgelaufen ist, so nimm es nicht zu schwer. Du hast durch ihn 6 Jahre lang den Lohn für einen Arbeiter gespart. Außerdem wird dir der Herr dafür alles gelingen lassen, was du unternimmst. Das ist eine gute Packung, ne, die da in den Geboten steht. Hat Mose so dem Volk auch weitergegeben. Also im Normalfall war der Schuldner nach 6 Jahren frei. Aber es gab offensichtlich auch Dienstverhältnisse, wo im Laufe der 6 Jahre ein vertrauensvolles, liebevolles Miteinander entstand. Und kann man sich so vorstellen, ne? 6 Jahre so. Vertrauen wächst, der Sklave in Anführungsstrichen wurde Teil der Familie, man vertraute ihm, kümmerte sich vielleicht um die Kinder oder um das Besitztum, um die Haus und Land und was es Schafe und was es da alles gab. Also es entstand ein liebevolles, vertrautes Miteinander. Manchem Sklaven ging es so gut bei seinem Dienstherrn, wie er es vorher nie gehabt hätte. Und wie er es wahrscheinlich auch nie wiederbekommen würde. So konnte sich also dieser Sklave freiwillig seinem Herrn als Geschenk anbieten und weiter freiwilliger Sklave bleiben. Für beide war das eigentlich eine Win-Win-Situation. Der Besitzer hatte jemanden, dem er vertrauen konnte. Er konnte sagen, ich kann wegfahren, ich kann Urlaub machen. Der kümmert sich. Der macht das für mich. Und der Sklave, der sagt, oh, ich habe hier freie Hand. Ich kann hier mit der Kutsche durch die Gegend fahren. Ich kann dies machen, ich kann das. Hätte ich nie machen können, weil mein Herr an reicher und ein guter Herr ist. Hört sich doch gut an, ne? Nochmal auf das durchbohrte Ohr zu kommen. Ich vermute mal, das war das Ohrläppchen, steht nicht genau geschrieben, aber das durchbohrte Ohrläppchen, da musste der Sklave sich also an die Haustür stellen und dann gab es einen Friem oder eine Ahle und dann wurde er durchgepiekst und dann hat er ein Loch im Ohr. Also Piercing ist keine neue Erfindung, ne? Das durchbohrte Ohrläppchen war ein sicheres Zeichen, dass dieser Mensch sich selbst verschenkt hatte und einem liebevollen Herrn gehörte. Das Loch im Ohrläppchen symbolisierte, dass der Betreffende nur noch ein offenes Ohr für seinen Herrn hatte. Ich höre nur noch auf das, was der mir sagt. Nur ein offenes Ohr für den. Dass er auf ihn hörte. Und im besten Sinne freiwillig hörig wurde. Wir kennen den Begriff ja hörig werden eher negativ, ne? Das ist dem hörig. Aber in diesem Fall positiv. Er war dem hörig, dem er sich anvertraut hatte. Und jetzt kommt so ein schönes Wort, eine schöne Wortkombination. Er gehorchte ihm und er gehörte ihm. Hören und gehören. Typisch deutsch irgendwie. Eine schöne Gedankenverbindung. Kann man drüber nachdenken. Jemandem freiwillig dienen, aus Liebe. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kenne meinen Herrn so gut, dass ich weiß, was er will. Der muss mir nicht lange erklären, was er will. Ich weiß das, weil ich ihn kenne. Er weiß, wie das zu machen ist und wann was zu machen ist. Ich kenne ihn so gut, dass ich weiß, was er will, wie er tickt, ob er manchmal großzügig ist oder manchmal sparsam ist und wie er mit anderen Menschen umgeht. Ich kenne den Herrn. Also das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich kenne meinen Herrn so gut, dass ich weiß, es wird mir so gut gehen, wie ich es ohne ihn und alleine niemals haben könnte. Das ist doch eine tolle Kombination, ne? Ich werde ihn nicht enttäuschen und setze alles daran, seine Wünsche und Aufträge in seinem Sinne auszuführen. Richtig? Wenn ich ihn mag, wenn ich seinen Willen für maßgebend halte, dann wird das so sein. Selbst wenn Schwierigkeiten zu überwinden sind und es anstrengend wird. Sogar so weit, wenn es im Fall der Fälle dazu kommt, dass ich mein Leben riskieren müsste. Wenn das eine Liebesbasis ist, eine richtige Liebesbasis ist, dann ist das nicht auszuschließen. Und es gibt Beispiele für die Bibelkenner, wenn wir ins Alte Testament hineinsehen. Der Josef war ein Sklave und kam plötzlich in eine Position, wo er Verantwortung für ganz Ägypten bekam. Und der Pharao hat dem Josef alles anvertraut und gesagt, kümmere du dich darum, du machst das schon richtig. Auch Daniel war auch ein Gefangener am Königshof und der König vertraute Daniel. Er war praktisch der zweite Mann hinter dem König. Also Beispiele gibt es genügend dafür. Diese alttestamentliche Regelung, die wir hier vor Augen haben, spielt etwas wieder für das, was Jesus uns anbietet, wenn er uns in seine Jüngerschaft einlädt. Wir dürfen uns ihm vertrauensvoll überlassen, mit der Bereitschaft, seinen Willen zu suchen und auszuführen. Jesus sagt an einer Stelle, ich bin der gute Hirte, da spricht er von dem guten Hirten. Und da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Also das Kennen ist also die Basis und die Schafe hören und folgen mir und tun das, was ich ihnen sage. Also wir sehen bei Jesus im Neuen Testament ein ähnliches Verhältnis. Es gibt aber einen ganz wesentlichen, wichtigen Unterschied zu dem alttestamentlichen Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe. Der genannte Schuldner konnte im Alten Testament, konnte ja seine Schulden in sechs Jahren abarbeiten. Das war ja so der Deal, ne? 6 Jahre arbeitest du für mich und dann ist die Schuld getilgt. Die Schuld, die wir gegenüber Gott haben, lässt sich jedoch mit keiner noch so großen Leistung abarbeiten. Wir können 100 Jahre alt werden und versuchen, Gott zufriedenzustellen, unsere Schuld zu begleichen. Es wird nie reichen. Es wird nie reichen. Und jetzt kommt das super Gute. Gott, dessen Geschöpfe wir sind und die er unendlich liebt, möchte uns nicht in dieser Schuldenfalle zugrunde gehen lassen und verrotten lassen. Könnte er ja machen. Ich habe ihnen alles angeboten, ich habe ihnen meine 10 Gebote gegeben, die kümmern sich da nicht drum. Lass sie doch machen, was sie wollen. Die schlagen sich die Köpfe trotzdem ein. So könnte Gott ja denken. So ist es ja eigentlich im Prinzip auch, wenn wir das sehen um uns herum. Menschen, die nicht nach Gott fragen, ja, da ist von Frieden nicht viel zu sehen. Er möchte uns nicht verrotten lassen. Er möchte uns nicht uns selbst überlassen. Wir kommen, alleine kommen wir nicht klar, Leute. Deshalb hat er die Initiative ergriffen und hat sich eine Lösung erdacht und auf den Weg gebracht. Und diese Lösung, die stellt unsere Denkweise, unsere menschliche Denkweise total auf den Kopf. Wenn wir denken, wir könnten unsere Schuld bezahlen und wir müssten die Initiative ergreifen, um irgendwie vor Gott angenehm zu werden und vor Gott bestehen zu können, haben wir verkehrt gedacht. Gott hat sich einen Plan ausgedacht. Er, der allmächtige Gott, dem das Universum gehorcht, er erniedrigte sich, wird in Jesus Mensch wie du und ich und bietet sich selbst als Geschenk an. Leute, das müssen wir erstmal sacken lassen. Gott bietet sich uns Menschen in Jesus als Geschenk an. Jesus macht sich selbst zum Geschenk für dich und mich. Paulus schreibt das im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5 und folgende. Da bringt er es auf den Punkt. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wollen wir das mal sacken lassen? Jesus hat seine Gottesherrschaft oder seine Gottessohnschaft nicht festgehalten. Er hat gesagt, nee, was kümmern mich die Menschen da unten? Ich habe das hier gut. Er brauchte nur irgendwas zu sagen und es passierte. Also Jesus hatte alle Privilegien, die man sich vorstellen kann. Aber Jesus sagte, nein, ich gehorche und erniedrige mich. Ich werde Mensch. Haben wir ja gerade eben gesungen, auch in einem Weihnachtslied. Ne? Also ein kleines, verletzliches Baby, Gott in dem Baby. Und dann kommt dieses eine Darum. Darum. Ich möchte das dick unterstreichen. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. So eine Liebe, die Gott Mensch werden lässt, das ist unbeschreiblich. Deshalb hat Gott ihm diesen Namen gegeben. Welch eine Liebe. Jesus wird aller Knechte Knecht und gibt sich uns als himmlisches Geschenk. Denken wir mal dran, was ich am Anfang gelesen habe. Man kann diese Liebestat Jesu ignorieren als Geschenk, irgendwo hinpacken in die unterste Schublade und sagen, interessiert mich nicht. Da bleibt das dann still und leise, kratzt mich nicht. Dorthin packen, wo es verstaubt und keinen Wert mehr entfaltet. Die Alternative ist, du kannst dein Herz öffnen. Du kannst Ja sagen. Wenn ich dir heute Morgen ein Geschenk anbiete, dann kannst du Ja oder Nein dazu sagen. So bietet Gott sich selbst als Geschenk an. Du kannst dein Herz öffnen und seine Liebe erwidern, indem du dich ihm hingibst. Im ersten Johannesbrief lesen wir noch folgende Worte. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns, ich habe in Klammern dazu gefügt, zuerst geliebt. Die Initiative kam nicht von uns. Die Initiative kam von Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Wisst ihr, diese Wahrheit, die gibt's ja schon 2000 Jahre, ne? Und während dieser 2000 Jahre gab es immer wieder Liederdichter, die so fasziniert waren von dieser Liebe, dass sie das in Liedform gedichtet haben. Die ganz alten Lieder, was weiß ich, aus dem ersten Jahrhundert, die kenne ich nicht, aber es gibt so einige Lieder, die diese Wahrheit so auf den Punkt bringen. Es gibt ein altes Lied von Isaac Watts, das ist ein Engländer oder Amerikaner, und das Lied wurde dann von einem Deutschen übersetzt, Walter Rauschenbach. Das heißt, es war, dass Jesus starb für mich. Und da taucht in diesem Lied taucht ein Satz auf oder eine Passage auf. Mit Tränen kann ich nicht die Schuld dir zahlen ab. So nimm ich Jesus selber an. Das ist alles, was ich habe. Was könnten wir Gott bieten, damit er uns Erlösung schenkt? Hat jemand einen Vorschlag? Was kann, Auto? Haus? Oder Grundstück? Was könnte Gott zufriedenstellen, damit er uns Erlösung schenkt? Ich wüsste nichts. Aber wir können uns selbst geben. Wir können Ja sagen. Jesus, ich nehme dich an. Mit Tränen kann ich nicht die Schuld dir zahlen ab. So nehme ich Jesus selber an. Das ist alles, was ich habe. Mehr kann ich nicht bieten. Ich kann mich nur selbst bieten. Vor 500 Jahren ungefähr, als Martin Luther lebte, da gab es einen Kantor in St. Joachimsthal, heißt das, glaube ich, ja. Und der hat offensichtlich von seinem Pastor eine Predigt über diesen Philippertext gehört Und er sagt, das muss ich unbedingt vertonen. Das muss ich unbedingt vertonen. Da muss ich ein Lied draus machen. Wisst ihr, wie das Lied heißt? Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Gehen wir mal den Text durch. Lobt Gott, ihr Christen. Das sind 6 Strophen. Und ich gehe mal mit euch ganz kurz durch. Das sind 6 Strophen. Ich sage das deshalb, weil 2 von diesen Strophen werden heute fast nicht mehr gesungen. Achtet mal darauf, welche Strophen. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelsreich und schenkt uns seinen Sohn. Haben wir gerade so gehört, ne? Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Er äußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich ein Knechtsgestalt, der Schöpfer aller Dinge. Er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seines Vaters Reich die Klarheit Gottes dran. Und jetzt kommt ein Vers, der wird meistens nicht mehr gesungen. Das ist nämlich genau der Text, über den wir eben gesprochen haben. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Könnt ihr euch diesen Liederdichter vorstellen, als er das gedichtet hat? Er hatte einen Text vor Augen, diesen Philippa-Text. Unbegreiflich. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein freundlicher, das Herze Jesu leihen? Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Bei diesem speziellen Vers, den gelben Vers, fiel mir ein, die Begebenheit, als Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl plötzlich die Füße wusch. Das war eigentlich Sklavenarbeit. Wenn jemand zu Besuch kam, irgendwo in ein Haus, in ein jüdisches Haus, dann war es üblich, sich gegenseitig oder den Gästen die Füße zu waschen, weil damals waren die Straßen noch nicht so ganz so sauber wie heute und die Füße wurden dreckig. Und es war Sklavenarbeit, diese Füße zu waschen. Aber bei den Ehrengästen, wenn ein Ehrengast kam, dann kam der Hausherr selbst mit Waschschüssel, Handtuch und hat dem Ehrengast die Füße gewaschen. Das hat Jesus bei seinen Jüngern gemacht. Und wisst ihr, der Petrus, der war so durch den Wind, da sagte Jesus, das passt hinten und vorne nicht. Du mir die Füße waschen, das kommt gar nicht in Frage. Das kommt gar nicht in Frage. Aber Jesus bestand darauf und sagte, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann wird das nichts. Und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein freundlicher, das Herze Jesu leihen? Ich möchte euch gleich einladen, dass wir das vielleicht nochmal gemeinsam singen. Ich habe da einen anderen Text noch ein bisschen anders aufgebaut. Aber bevor wir zu diesem Lied kommen, möchte ich heute Morgen mal die Frage stellen. Wer heute noch nicht bewusst das Geschenk angenommen hat, wer Jesus noch nicht in sein Herz eingeladen hat, der darf das heute tun. Wer heute nicht sagen kann, toll, super, gut, dass du darüber redest, aber ich habe das noch nicht gemacht. Dann kannst du das heute machen. Heute bietet Gott dir in Jesus an, dass er als Knecht, als derjenige zu dir kommt, der dich herausholen will aus seiner Schuldenfalle und will dich zu seinem Kind machen. Das hat er vor. Ich möchte jetzt erstmal beten und dass wir das ein bisschen sacken lassen und möchte die Frage im Raum stehen lassen, wer in seinem Herzen spürt, dass er Gott noch eine Antwort schuldig ist. Der kann heute die Antwort geben. Vater, wir wollen dir dafür danken, für deine unaussprechliche Liebe, die du uns gezeigt hast, indem du uns Jesus gesandt hast. Wir wollen dir danken dafür, dass du die Initiative ergriffen hast, dass wir nicht aus eigenen Stücken irgendwelche Kunststücke machen müssen, um dir zu imponieren und dir zu gefallen oder unsere Schulden zu bezahlen. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, dass du gehorsam warst und hast dich erniedrigt. Herr, wir können das, wie heißt das so schön, mit Tränen kann ich meine Schuld dir nicht abzahlen, Herr. Nimm mich selber an, das ist alles, was ich habe. Vater, ich bitte dich, dass du heute bei denen, die diesen Schritt noch nicht gewagt haben, dein Geschenk anzunehmen, öffne du die Tür, Herr. Wenn es dir hilft, eine Entscheidung zu treffen, indem du deine Hand hebst, dann kannst du das jetzt machen. Wenn du das lieber persönlich klären möchtest mit dem Herrn, kannst du auch persönlich machen. Aber ich lade dazu ein, lassen die Augen geschlossen. Und wer heute sagt, ich möchte das Geschenk annehmen, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, der darf seine Hand heben. Dann beten wir. Ja, danke für die Hand. Danke. Manchmal dauert es ein bisschen, ne? Rumort das ein bisschen im Herzen. Vater, wir danken dir dafür, dass du geduldig bist und dass du jeden von uns siehst. Du weißt, Herr, wie unsere Herzen sind. Du weißt, wo wir stehen. Und ich möchte dir dafür danken, dass du barmherzig bist und dass du geduldig und langmütig bist. Dass du uns nicht in eine Ecke drängst und eine Entscheidung von uns abforderst, sondern du lässt uns die freie Hand. So möchte ich gerade jetzt beten, Herr, dass du die Person, die die Hand gehoben hat, dass du ein klares Zeugnis in sein Herz gibst, Herr, dass wirklich da ein Ja dazu da ist und er weiß, dass er angenommen ist bei dir, Herr. Wir danken dir für dein Wort. Segne auch jetzt das Lied, was gemeinsam singen, Herr, dass das die Wahrheit ist, die dort verdichtet worden ist zum Lied. Wir wollen dich ehren dafür, Herr, und deinen Namen erheben. Amen.